Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Bild. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie an mehr als 16.000 Märkten weltweit mit einer leistungsstarken Handelsplattform. Seit 45 Jahren ist IG Ihr starker Partner im Online-Trading. Laden Sie sich jetzt die IG Trading App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis: 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Episode 55, lieber Defner. Und endlich ist Sommer
endlich
in Deutschland.
Es
ist
richtig warm. Richtig, Wahnsinn.
Über 30 Grad. Und siehst du auch so ein bisschen verschwitzt hier? Ich bin ja hier mit dem Fahrrad angefahren gekommen.
Ich habe in der U-Bahn geschwitzt, aber schon richtig gebräunt hier.
Aber wirklich sommerliche Stimmung, ja, auch im Voll. Ja, also wenn wir heute so ein bisschen wieder diese Witzigkeit haben, der eine oder andere nicht so witzig findet.
Diese Prässigkeit.
Nicht Prässigkeit,
was anderes.
Ist anders. Genau.
Ja, dann, Lockerheit, ja.
Liegt das einfach an den sommerlichen
Temperaturen. Auch ein bisschen italienische Verhältnisse heute.
Genau, wir reden über Italien.
Ja. Die wollen ja. Und übers Grillen reden wir, über das fleischlose Grillen.
Auch das haben wir dabei. Und über die Hitze an den Märkten, die sich gerade abspielt. Da läuft es ja so ein bisschen.
Da gibt es ein paar Hitzegewitter, muss man so sagen.
Ja, es läuft ein bisschen in meine Richtung. Viele meiner Wetten, ich sage ja wirklich sehr, sehr, sehr schlecht, laufen jetzt wieder so, dass ich möglicherweise doch nicht ganz so schlecht zum Halbjahr stehen könnte. Beispielsweise Apple unter 180. Die haben ja gestern ihre Produktkonferenz gehabt, das am Montag. Und da haben sie einen neuen Rechner vorgestellt, der soll $6.000 kosten, der Bildschirm 5.000 und allein der Ständer für den Bildschirm $1.000. Also ich bin mir sicher, das wird ein Massenprodukt.
Das sind Qualitätsständer.
Ja, für $1.000. wer ums Verrecken soll sich einen Bildschirmständer für $1.000?
Das sind halt so ein paar Premium-Produkte und wenn, dann die Apple-Kunden natürlich. Aber ich meine, das ist ja, die Apple-Geschichte hat ja auch noch mit der Regulierung zu tun, weswegen die ganzen Techs abgeschmiert sind in Amerika, der angedrohten Regulierung. Aber das Überthema ist natürlich momentan sozusagen wieder Trump, der herumtrampelt und in seinem Handelskrieg gleich nochmal eine neue Front aufgemacht hat. Der Mann ist wirklich wahnsinnig. Ja. Ich hätte ihm gerne heute, diese Woche, schon wieder einen Bären der Woche verliehen, zu Recht. Aber was er letzte Woche eben mit Mexiko gemacht hat, also er eskaliert weiter den Handelskrieg mit China und die Chinesen schlagen immer schärfere Töne jetzt an, wie wir das ja auch schon sozusagen erwartet hatten. Und jetzt macht er eine neue Front auf mit Mexiko und vor allem, man hat ja gerade erst mit Mexiko und Kanada ein sozusagen neues Freihandels Abkommen ausgehandelt.
Das ist aber noch nicht unterzeichnet.
Es ist noch nicht unterzeichnet, noch nicht ratifiziert. USMCA. Ja. Und kurz sozusagen, bevor man da den Füller ansetzt zur Unterzeichnung, kommt er und sagt, so und jetzt gibt es neue Zölle, 15, 15, 20, 25%, jedes Monat nochmal 5% drauf, um seine Migrationsprobleme, Streitfragen mit Mexiko zu klären. Und das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Mhm. Also so ein Thema jetzt mit Handelszollpolitik lösen und angehen zu wollen. Der Mann schießt wirklich momentan echt total übers Ziel hinaus. Und
Europa
in Amerika,
könnte auch noch machen. Da hätten wir, da haben wir ja gerade, das ruht ja so ein bisschen, die Autozölle.
Ja, das kommt auf jeden Fall.
Aber dann hätten wir einen Dreifrontenkrieg.
Ach so, auf
mit
einmal
den wichtigsten,
jetzt.
Mit den wichtigsten Handel. Man fragt sich wirklich, mit den wichtigsten Handelspartnern mit einem Schlag sich
und nebenbei
zu versauen.
Seine anderen geopolitischen Konflikte noch mit Iran und Co., wo er rumzündelt. Also, und das Interessante ist, es zeigt ja jetzt wirklich auch schon Bremsspuren an der Wall Street sowieso. 6 Wochen in Folge ging es nach unten und vor allem die amerikanische Wirtschaft hat ja auf diese Mexiko-neue Front also total vehement reagiert. Mhm. Selbst seine Mnuchin und seine Lighthizer, seine engsten Berater, die ja sozusagen immer tapfer seine Handelskonflikte ausfechten, haben gesagt, sie waren dagegen und die amerikanische Wirtschaft rebelliert. Und wir haben gestern zum Beispiel einen wichtigen Index bekommen, den IFO-Index sozusagen in Amerika, den ISM, Geschäftsklima-Index aus der Industrie. Der ist überraschend zurückgegangen. Also da zeigen sich auch erste Bremsspuren in der Konjunktur, nicht nur an der Börse. Und ich kann immer nur noch hoffen, dass sie das jetzt irgendwann mal zur Vernunft bringt. Aber man ist wirklich ein bisschen hoffnungslos auch bei diesem Mann. Also das ist
6,5% hat der S&P im Mai verloren. Das war der zweitschwächste Mai seit den 1960er Jahren. In Deutschland ging es mit dem DAX 5% runter. Und wenn du dir anguckst, die Renditen für 10-jährige Bundesanleihen minus 0,2%. Also wenn du 10 Jahre dem deutschen Staat Geld gibst, dann musst du noch was mitbringen. Für 100 Euro nämlich musst du 20 Cent mitbringen. Hm. 20 Cent. Musst du dem Staat schenken, nur weil er dem Geld leistet. Das ist Wahnsinn.
Und da ist jetzt mal nicht die EZB schuld, sondern es ist halt wieder die Unsicherheit an den Märkten, die sozusagen in die sicheren Anlagen geht, in die Bundesanleihen zum Beispiel. Wir sehen zum Beispiel auch den Schweizer Franken wieder enorm gestiegen, zuletzt. Und sogar Gold ist wieder gefragt. Ja,
die Goldwette könnte ich auch noch gewinnen.
Gut, ich war ja auch optimistisch für Gold ein bisschen in diesem Jahr. Ich habe ja schon gemeint, dass es da ein Revival gibt, ohne zu glauben, dass Gold eine gute Langfristanlage ist. Ja. Aber es bleibt spannend und wir machen ja dann Ende des Monats unsere Halbjahresbilanz.
Oh. Und es sieht knapp aus. Es ist wirklich knapp. Ja. Wir haben ja auch noch so eine Infineon-Wette. Da haben sie ja in Amerika was gekauft. Teuer. Sehr überteuert. Ich meine, deutsche Konzerne, die in Amerika kaufen.
Das ja, Erfolgsrezept. Ja, die einzigen, die das gut machen, ist SAP. Also die haben ja wirklich auch viel in Amerika gekauft.
Und Fresenius. Fresenius machen die auch. Aber alle anderen haben nicht so glückliche Übernahmen in Amerika. Wie man jetzt zu dem Zeitpunkt einen überteuerten Kauf eines Technologieunternehmens in Amerika machen kann. Faszinierend. Ich finde das mutig, auf jeden Fall.
Gut, es bleibt spannend. Ja. Und ich kann, wie gesagt, nur noch hoffen, dass dann vielleicht so mal beim G20-Gipfel oder sowas dann sozusagen Ende Juni es da doch wieder versöhnlichere Themen gibt. Also ob die jetzt noch den Handelskrieg beilegen, da bin ich jetzt auch skeptisch. Ich glaube, da wird die Zeit jetzt einfach wirklich knapp.
Oder dass Apple vielleicht von den Ständern ganz viele verkauft und die Aktie wieder steigt. Auf jeden Fall gibt es ja jetzt auch die Wettbewerbsbehörden, die sich genauer die Tech-Unternehmen angucken. Das war ja die große Nachricht noch zum Wochenstart. Und jetzt gucken sich Apple, Amazon, Facebook und Google an und gucken, ob die ihre Marktmacht missbrauchen und möglicherweise Konsumenten doch Schaden nehmen. Naja, bin gespannt, was daraus kommt. Wir haben die Themen immer schon gehabt.
Wir haben sie eigentlich schon alle gehabt. Ne? Und wir waren natürlich Trendsetter, muss man sagen, das hat der Herr Chapitz entdeckt, muss man sagen, Beyond Meat und hatte viele Artikel darüber geschrieben jetzt zuletzt und die Leute haben sich drum geprügelt. Wie viele Klicks hast du mit diesen Beyond Meat Artikeln jetzt gehabt?
Wir haben jetzt drei Geschichten dazu gemacht und das ist eine knappe Million an Klicks.
Eine Million Leser sozusagen, die das interessiert.
Vielleicht haben die Leute auch zweimal gelesen. Das ist jetzt keine
Chapitz Texte sind ja auch so kompliziert, muss man auch zweimal ran. Wahnsinn, ein Wahnsinnsinteresse an diesem Thema.
Es ist ein neuer Trend, es ist ein wahnsinnig neuer Trend und wir hatten ja ausgerufen, dass bei Lidl jetzt die fleischlose Revolution beginnt und dann bin ich ja gleich am nächsten Morgen.
Also wir haben es bei Instagram auch verfolgen können. Ja.
Bin ich dann zum Lidl gegangen, morgens um 8 in der Schlange gestanden.
War richtig Schlange?
Da gab es wirklich Schlange und die Leute standen dann auch ums Kühlregal drumherum und das Dumme war, sie hatten es schon am Vorabend einsortiert im Kühlregal, weil die Ware schon gekommen war und dann gab es in vielen Lidl-Geschäften am nächsten Morgen nischt mehr. Und dann waren die Burger ausverkauft. Und ich bin in 7 Lidl-Geschäften zwischen 8 und 9 gewesen und ich habe in keinem einzigen bekommen. Und ich bin extra in den Wedding rübergerannt, wo es ja relativ viele türkische Kundschaft gibt, wo ich dachte, die kaufen doch keine fleischlosen Geschichten. Und dann waren die da ausverkauft. Also wirklich, es war faszinierend. Und dann, damit ich meinen Test machen konnte.
Der Wedding wird halt auch schon gentrifiziert. Das ist
hat
ganz
mir dann
klar.
jemand eine Idee bei Instagram geschickt, wo es das gibt, in so einem Feinkostladen in Wilmersdorf. Also bin ich dann nach Wilmersdorf gefahren und dann zu einem völlig überteuerten
Uber-Leihrad.
Mit einem Uber-Leihrad. Ja, bin ich dummerweise aus der Uber-Zone rausgefahren. Dann musste 25 Euro Strafe zahlen, aus eigener Dummheit. Egal. Dann habe ich also zu den schon teuren Burgern musste ich noch 25 Euro Strafe zahlen.
Aber
und dann,
Uber muss ja auch überleben. Ja, muss ja wenigstens für meine Uber-Wette was so ist tun. Das ist schön, dass du dir so neulich so Uber unterstützt. Ja. Die Zahlen waren ja übrigens auch besser als erwartet. Ja,
das sind meine Strafgebühren und meine Leihräder.
Und die von mir vorhergesagt.
Die Frau macht sich lustig und sagt, ich würde wie Opa fahren, weil das ja so Elektrobikes sind. Und dann fuhr ich dahin. Dann habe ich also diese wunderbaren Burger gekauft, habe die dann am Herrentag auf den Grill geworfen. Die rochen am Anfang so ein bisschen nach so Vitamintabletten. Das war ein bisschen komisch, ja. Aber
ein
dann.
Tolles Grillerlebnis. Ja,
das erste Erlebnis war ein bisschen gut. Und dann waren die aber wirklich lecker. Dann rochen die gut.
Wahnsinn.
Dann habe ich auf den Teller geschmissen und wenn man es roh gegessen hat, ohne irgendwie drumherum Burgerkram und Salat und was man da so drauf legt, da konnte man es ein bisschen schmecken. Aber wenn du es im Brötchen hattest, hat es geschmeckt wie original. Und es war wirklich faszinierend. Und ich muss sagen, toll.
Aber was habe ich neulich gesagt? Da kommt bestimmt Nestlé auch schnell um die Ecke. Ja, habe ich neulich bei unserem ersten Thema zu Beyond Meat gesagt.
Die Konkurrenz
und,
kommt.
Und macht es und sowas ist doch leicht kopierbar. Und jetzt haben sie sich schon angekündigt, dass sie ein ähnliches Produkt auf den Markt bringen
können. Und da ist die Aktie auch 7% gefallen. Und der Herr Lindner, der FDP-Chef, den hatten wir auch in einer Geschichte bedacht, der hat ja schon gesagt, jetzt wollen uns die Grünen auch noch unser Fleisch wegnehmen, hatte er. Und dann haben wir gesagt, guck mal, bei Lidl ist sogar der fleischlose Burger ausverkauft und hatten ihn dann freundlich in die Geschichte mit eingebunden. Dann schrieb er zurück, sie haben in der Geschichte vergessen zu
schreiben, dass ich auch Beyond Meat Aktien habe. Ich bin gar nicht so ein fleischlos Gegner. Und dann habe ich ihm so geschrieben, Herr Lindner, wunderbar, Sie sollten vielleicht mal statt die Prozente in Ihrem Depot zu erhöhen, die für die FDP erhöhen und vielleicht mal etwas weniger Retroliberalismus verströmen. Und
Retroliberalismus,
ja, das ist doch ein
bisschen, statt Neoliberalismus.
Aber ich meine, der kriegt es halt nicht hin, die Großstadt Bevölkerung, ich meine, im Lande kriegt er sowieso keinen Stich, aber man könnte ja versuchen, in großen Städten, so wie die Grünen das machen, auch mal diese Klientel zu bekommen. Und das kriegt er nicht hin. Stattdessen kauft er Beyond Meat Aktien und sagt, die Grünen wollen uns unser Leben kaputt machen. Und ich meine, das ist die falsche Ansprache. Es mag ja sein, dass die Grünen unser Lebensstil irgendwie verändern wollen. Das mag ja sein, aber da muss man das ein bisschen
ich finde auch eleganter die FDP, formulieren. Also ich war ja auch immer ein großer Freund der FDP, muss ich ehrlich sagen. Und habt ihr auch... Kann man mal sagen. Bei der letzten Bundestagswahl habe ich sie gewählt und diesmal aber nicht mehr, weil ich war wirklich enttäuscht, dass sie nicht die Jamaika-Koalition gemacht haben, dass die Verhandlungen Platz haben lassen. Und ich finde, sowas muss dann auch bestraft werden und sagen, okay, wenn ihr so eine moderne, zukunftsgewandte Koalition nicht machen wollt, dann kriegt ihr eben meine Stimme nicht.
Aber ja. Beyond Meat, du wolltest ja noch mehr
Beyond Meat, Beyond Meat übrigens bei Nestle. Ja, das wollte ich noch. Also wir sind abgeschwenkt vom Thema. Ja. Also Beyond Meat, ja, muss man halt wirklich jetzt mal sagen. Gerade von Herrn Chapitz, der ja hier immer der Fetischist ist und immer davor warnt, vor überbewerteten Unternehmen, vor Startups, die ja noch keine Gewinne machen. Also Beyond Meat, von Gewinnen wollen wir jetzt hier an dieser Stelle gar nicht reden, aber die Umsatzbewertung zur Marktkapitalisierung, das ist wirklich astronomisch, da fallen einem gar keine Superlative mehr ein. Also Beyond Meat ist ja so hochgeschossen, ein wahnsinns gehypter Börsengang, ja. Entsprechend natürlich
zu 25
auch diese
Euro, Glückzahlen. Dollar emittiert und dann ist sie bis auf über 100 Dollar in die Höhe.
Also vierfacht. Ja. Und aktuell ist der Marktwert, also der Börsenwert des gesamten Unternehmens, bei 5,8 Milliarden Dollar. Und der Umsatz ist bei 88 Millionen. Ja, das ist ein Verhältnis, das spottet jeder Beschreibung. Ich meine, Tesla wird von dir ja immer kritisiert. Da haben wir wenigstens 25 Milliarden Umsatz und aktuell, wo sind wir denn? Bei knapp über 30 Milliarden Bewertungen mehr. Ja, so irgendwas sowas ist dann für ein Wachstumsunternehmen noch irgendwie fair. Aber dieses Verhältnis, das ist ja Wahnsinn, das spottet jeder Beschreibung.
Also ich sage,
ja. Und das zeigt einfach, diese Aktie, also man kann sich ja die Burger kaufen, das ist das eine, aber diese Aktie würde ich wirklich Finger wegraten. Herr Lindner sollte schnellstens verkaufen, damit er sich wenigstens noch ein paar Gewinne sichern kann. Weil, ich meine, hallo, das ist der volle Hype und jetzt kommen Konkurrenten in den Markt, die produzieren können sie ja auch kaum, bis die ihre Produktionen hochfahren. Da sind die Konkurrenten da, wie Nestle und so weiter, die setzen da ein paar Chemiker ran und die analysieren diesen Burger. Das ist ja keine Steph, Pille, ne? Das irgendwie Patentschutz hat für 10 Jahre, dass da nicht...
Doch, die haben zwei Patente drauf. Die haben zwei Patente.
Aber der Max ist halt ein bisschen anders. Max ein bisschen mehr Curry rein als Knoblauch und schon hast ein neues Rezept. Also ich meine, was auch immer. Keine Ahnung. Also ich meine, kleine Nuance, Unterschied.
Sie hören Lebensmittelkonter mit Dietmar Deffner. Das ist wunderbar.
Ich meine, das ist doch... Machst du
halt ein bisschen Curry.
Ja, machst du es halt ein bisschen anders, das Rezept, und schmeckt trotzdem ein bisschen statt rote Beete, rote... Keine Ahnung. Also das ist... Da habe ich... Ich glaube, das wird so leicht kopiert werden oder in einer ganz leichten, nuancierten Form. Ich meine, und da gibt es ja die vielen Fleischlustprodukte von Rügenwalder Mühle und so weiter. Die sind ja auch schon weit vorne.
Aber die schmecken doch nicht. Das Ding schmeckt wirklich nicht original.
Nach
und die
Vitaminpräparat,
haben es,
wenn man es auf den Grill legt. Was für ein Grillerlebnis. Erstmal Chemie einatmen.
Das riecht so ein bisschen.
Ja, das ist ja richtig ökologisch. Da freut sich der gentrifizierte Großstadtgrüne. Ja. Gentrifizierende.
Aber es ist so ein bisschen die entgegengesetzte Tesla-Wette. Also ich bin ein großer Beyond Meat-Fan und die sind halt technologisch. Ich muss halt sagen, Veggie ist das neue Tech, wäre so meine These dafür. Und sie sind technologisch den anderen überlegen. Und die Frage, aber die haben halt keine Produktionskapazitäten. Und sie schaffen es halt nicht, den Lidl sofort zu beliefern. Aber wenn sie es schaffen würden, stell dir mal vor, der ganze Lidl voller Beyond Meat Burger, dann hättest du mit einem Schlag...
Ja klar. Nur noch Beyond Meat, ja?
Nur noch, ja. Dann wird es gehen. Und dann wird es dann auch so schnell ausverkauft werden, dann würde mit einem Mal auch der Umsatz steigen. Also insofern, wir werden das verfolgen,
das ist jetzt ein
so
Hype,
wie wir Tesla
und jeder
verfolgen.
Will jetzt am Anfang mal so einen Beyond Meat Burger grillen und dann sagt er, okay, für 2,50 kann ich, also ich meine, da kaufe ich mir dann einen richtig schönen Salat, der auch nach Veggie aussieht, ja, wenn ich schon vegetarisch essen will, da habe ich doch mehr davon.
Nein, aber der Burger ist wirklich, der schmeckt wie
Chemie,
das Original. Ich kann
schmeckt
Burger
wie Chemie,
essen.
Hast du gesagt, ja?
Es riecht am Anfang ein bisschen komisch. Die Zutaten sind jetzt auch nicht, klingen jetzt auch nicht so, als ob sie nur aus der gesundheitsförderlichen Branche sind. Das sind irgendwie Sachen, die auch im Kaugummi drin sind, damit das halt diese Konsistenz bekommt. Ja, aber es schmeckt einfach geil. So, komm.
Naja, okay.
Gut.
Also, wie gesagt, man kann sich noch einen Burger mal kaufen, die Aktie, da würde ich echt davor warnen. Das ist ja fast wie die Cannabis-Aktien.
Wir haben Post gekriegt.
Post?
Mhm. Ja, wir haben ja letzte Woche, haben wir ja den Aufruf gestartet. Liebe Frauen, wenn es euch als Podcast-Hörerin gibt, dann meldet euch. Und dann hat sich auch Isabel gemeldet und hat mir gleich, wie Frauen halt sind, mir noch einen Tipp gegeben, wo ich mein Fahrrad reparieren lassen kann. Da steht jetzt auch mein Fahrrad am Helmholtzplatz. Wunderbar, okay. In Berlin. Und ab morgen kann ich wieder mit meinem Originalfahrrad fahren. Muss nicht mehr wie Opa mit dem Uber rumgurken. Und dann wird es mit den Gewinnen auch vorbei sein bei Uber. Oder
ich bin am Samstag in die Fahrradwerkstatt, habe sofort einen Termin bekommen. Aber ich habe auch so ein olles, nicht so ein modernes Holland-Bike wie du. Das ist so eine Spezialwerkstatt.
Und insofern haben wir auch weibliche Hörerinnen. Aber meine Frau hat ja auch den Podcast gehört. Die ist ja schon seit Anfang an dabei, zwangsweise. Und sagte so, und dann sagt der Defner noch so, und wenn der Fritz jetzt in der MINT-Schule ist, liebe Frauen, dann ist der Fritz eine gute Partie, kümmert euch um den Fritz. Und das ist doch genau das Denken, was nicht passt in diese Welt. Die Frauen sollen das selbst sich ertüchtigen und nicht sich den Fritz anlachen und so weiter. Also Defner, das musst du jetzt mal gerade rücken.
Okay, dann würde ich sagen, okay, ich tue Buße und ich habe schon sozusagen einen Kontakt angebahnt zu einer Autorin, Jessica Schwarzer, die hat gerade ihr Buch veröffentlicht, damit sie sich keinen Millionär angeln muss. Ich weiß nicht, ob der Fritz das mit der MINT-Schule dann zum Millionär schafft. Aber auf jeden Fall, ne, so ein guter Ingenieursposten ist auf jeden Fall, da haben wir schon mal ganz gut gute Basis.
Und die haben wir demnächst hier
Podcast. Die haben wir demnächst im Podcast. Ja? Wir müssen noch einen Termin ausmachen und den planen wir für unsere Sommerpause, wenn du mal wieder in Urlaub fährst. Fährst du wieder nach Italien eigentlich?
Nach Italien, ja.
Einer muss ja die italienische Wirtschaft unterstützen. Ja,
ja, die müssen ja irgendwie auch ihr Handelsbilanzüberschuss erwirtschaften. Ja, da bin ich dabei, das mache ich.
Ja, da bist du dabei.
Da bin ich
wir
dabei.
Wir haben am Wochenende auch erstmal geguckt nach Sardinien so für eine Woche im August und war dann doch echt ganz schön teuer und wir sind jetzt doch nach Griechenland, Kreta, ja. Ja, die Griechen brauchen auch noch Unterstützung.
Hast du deinen CO2-Ausstoß mal getestet? Das ist nämlich mein Bär der Woche. Da kommen wir ja zu meinem Bär der Woche. Da kann man nämlich Ablasshandel machen.
Da nimmt sie Italien und. Aber wir bleiben in Europa. Es ist ja noch wirklich im Vergleich zu Fernreisezielen noch.
Gut, aber wir haben noch weitere Post. Matthias, ein begeisterter Hörer der ersten Stunde, der sehr glücklich ist darüber, dass er ETF-Sparplan hat, hat eine Frage gestellt. Es gibt ja verschiedene MSCI-Indizes. Wir haben ja immer diesen MSCI All Country World. Das ist ja der sowohl die Schwellenländer als auch die normalen Industriestaaten enthält. Und dann hat er sich das angeguckt, hat ihn angeguckt und hat sich gefragt, warum ist der nur so viel oder so wenig besser als der MSCI World, der nur die Industriestaaten hat, obwohl er eigentlich mit die Schwellenländer mit drin hat. Und die Schwellenländer sind ja viel besser gelaufen. Und ich muss gestehen, ich habe ganz viele Indexexperten angerufen, wir haben gefragt, es konnte mir keiner erklären. Jetzt habe ich bei MSCI, also bei der Firma, hingeschrieben und wir lassen das klären, warum der MSCI All Country World nicht besser gelaufen ist als der MSCI World, obwohl die Schwellenländer so viel besser gelaufen sind in den letzten Jahren.
Das ist wirklich eine, ja.
Ist komisch, weil komisch, das ist ja, muss ja wenn man den Sparplan ja macht, ist ja die Frage, welchen Index nehme ich? Und wir hatten ja immer gesagt, MSCI All Country World, weil da die Schwellenländer mit drin sind. Und warum läuft dieser Index nicht so viel besser als der MSCI World? Und dem gehen wir nach und werden das hier dann auch Matthias sagen.
Ich hatte auch eine kleine Zuschrift bekommen bei Instagram, eine kleine Korrektur, weil wir in unserer hitzigen politischen Debatte ja, wo du gesagt hast, ja, die Jungen, die sollen erstmal Steuern zahlen, so nach dem Motto, und dann wählen.
Sie dürfen sofort wählen. Aber sie wählen möglicherweise das Falsche, weil sie das Gefühl...
Da wurde mir vorgeworfen, dass ich dir das so ein bisschen im Mund rumgedreht habe, diese Argumentation. Und du hättest ja das richtig gesagt. Und da wurde auch noch darauf hingewiesen, weil ich dann wieder auf die Rentner geschimpft habe, dass ja Rentner durchaus ab und zu mal Steuern zahlen. Also ab gewissen Einkommensgrenzen zahlen natürlich Rentner auch Steuern. Okay, sei hiermit auch richtig gestellt.
Der Rentner ist neben dem Taxifahrer der meistbeschimpfte vom Defner, das muss ich sagen. Mein Onkel Eckert, der ist ja auch
weniger,
Rentner.
Ehrlich gesagt,
und der hat das schon mal angemerkt.
Hat er das schon mal angemerkt?
Der meint, die Rentner, denen haben wir viel zu verdanken. Und hat gesagt, meiner Mutter habe ich viel zu verdanken, dass ich hier sitze und jetzt diesen Podcast mit dir mache.
Ja, das sagen wir auch immer wieder am Muttertag und so. Ja, danke. Aber
nur zum Mittertag. Und dann mit der Rentner beschimpft. Sehr schön.
Ein Kollege sagte mal, dann mache ich immer an den Wäschesack eine Schleife ran am Muttertag. Ganz früher, als man die Wäsche noch nach Hause gebracht hat. Nein, aber wir sind ja nicht gegen die Rentner, aber gegen die ungerechte, demografisch ungerechte Generation, ungerechte Rentenpolitik dieser Generation. Da sind wir dagegen, gegen solche Geschenke wie Mütterrente, Rente mit 63 und was es noch anderes an Wohltaten gibt für diese große Wählerschicht der Rentner, wo man sie zu beglücken versucht und ihre Stimmen zu kaufen sucht, anstatt eine zukunftsgewandte Politik zu machen. Und deswegen zum Beispiel der kriegt ja keine Rente, der braucht auf jeden Fall keine. Ja, okay. Schraubenmilliardär wird heute in der Bild-Zeitung ganz vorne drauf. Schraubenmilliardär Wirth rechnet mit Merkel ab. Machterhalt statt Fortschritt. Versagen in der Umweltpolitik. Enttäuschung über die CDU. Nicht nur mit Merkel, vor allem der sagt, Frau Kramp-Karrenbauer hat von Wirtschaft nicht viel Ahnung.
Okay.
Also Akak. Und er hat jetzt, gibt zu, dass er jetzt nicht mehr die CDU wählt, sondern die Grünen. Ja? Also okay. 84 Jahre ist der Mann, glaube ich. Und das sieht man mal. Also nicht nur die Jungen gehen zu den Grünen, sondern da ist ein ganz großer Trend und sagen, das sollten mal die etablierten Parteien, Herr Lindner und alle anderen auch sehen, dass da sozusagen auf zukunftsgewandte Themen gesetzt wird.
Und er war auch mit seinem Geld wahrscheinlich viele Spenden dann jetzt den Grünen verschafft und nicht der CDU.
Möglicherweise.
Ja. Aber dieses Merkel-Bashing, das haben wir ja auch schon gehabt.
Ja, das hast du auch schon. Du wolltest ja bei Merkel weg haben. Das
nein,
hast
ich
du
mal,
ja,
ich, ja, ja. Ich, nein, nein,
ich habe Merkel immer verteidigt, weil ich schon geahnt habe, da kommt selten was Besseres nach. Und was haben wir
nein,
jetzt?
Nein, ich fand, sie hat ihren Zenit überschritten. Ich fand, die Merkel-Jahre waren gute Jahre. Nur irgendwann hatte sie ihren Zenit überschritten und hat halt nichts mehr zustande gebracht.
Und jetzt
gebracht.
Hast du so junge, hoffnungsvolle Nachwuchskräfte, die der Zukunft zugewandt sind wie AKK.
Nee, die habe ich nie gelobt hier. Das ist, ich
gut,
auch
wir
nicht
wollten
gewählt.
Ja eigentlich mal im März haben bei der CDU eigentlich. Ne?
Ja, da hatten wir beide.
Der wäre, glaube ich, echt fortschrittlicher, auch wenn er älter ist. Also AKK, meine Wette wäre ja, aber...
Bevor wir jetzt zu Bull und Berger kommen, also, noch eine Post. Ja, okay. Und zwar Frage von Jakob. Er ist angehender Lehrer für Politik und Wirtschaft und möchte die nachfolgende Generation, wenn schon nicht für gute Geldanlage begeistern, so doch wenigstens für diese Themen interessieren. Und er fragt uns, wie soll er das machen?
Ja, unseren Podcast hören natürlich sozusagen. Wieso? Also wir haben ja schon mal eine Empfehlung bekommen von einem Wirtschaftslehrer, der gesagt hat, er empfiehlt seinen Schülern sozusagen unseren Podcast zu hören. Wir versuchen ja nebenbei immer ein bisschen so Begrifflichkeiten zu erklären. Wir können natürlich keinen reinen Erklär-Podcast machen. Aber
du machst
so,
ja mal mit den Erklärbär. Was ist denn eine Aktie?
Ich frage ja auch. Ich frage ja auch. Ich bin ja der ökonomische Gimpel hier. Ja, und genau. Dann frage ich ja auch immer, wenn der Chapitz mit so Fremdwörtern kommt. Ja. Ja. Herr Chapitz hat ja nicht umsonst über 30 Semester VWL studiert. Ja, also da muss ja auch mal ein bisschen was hängen geblieben sein.
Das ist wahr.
Er muss ja auch der Gesellschaft was zurückgeben. Ja. Was du der Gesellschaft gekostet hast in diesen 30 Semestern Studium. Wie viel waren es insgesamt nochmal?
Es waren über, ich weiß gar nicht, es war, ich hatte irgendwie...
Du hast zu zählen aufgehört.
Ich habe zu zählen, ich glaube es waren 37 oder so. Es war auf jeden Fall, war, ja.
Ja.
Aber das, die Grenzkosten waren natürlich null. Ich war ja, für mich musste ja niemand Neues eingestellt werden.
So.
Sondern das war ja so, dass
so
ich...
So sage ich es auch beim Flieger immer. Der fliegt ja eh, kann ich ja auch mitfliegen. Ja, ja.
Das
keine
ist, das ist die Idee von Grenzkosten null. Das ist, ja. Aber was wir auf jeden Fall, wir könnten mal überlegen, so ein Erklärvideo zu machen. Seitdem ich ja Riso gesehen habe bei YouTube, der so erklärt hat, das könnten wir auch mal mit
Wirtschaft
machen.
Ja, ich habe heute gehört, dass sehr viele Schüler über Tutorials, also sagen statt Nachhilfe, YouTube-Tutorials machen. Vielleicht, wenn wir mal Muse haben, fangen wir mal so ein kleines Wirtschaftstutorial an, ja?
Defner oder Chapitz?
Ja, also Defner fragt, Chapitz antwortet.
Nein, nicht so. Wir machen das im Dialog.
So wie Pickel, die und Frederik.
Überhaupt
du,
nicht.
Du, Chapitz.
Außerdem, du verdienst...
Was ist eigentlich ein Bruttoinlandsprodukt? Nichts einfacher als das, sagte Chapitz.
So ist es.
Und Defner und Chapitz gingen in den Wald.
Duck, 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 duck. Und dann...
All diese Forstarbeiter hier arbeiten ihr ganzes Jahr für ein mickriges Einkommen. Gut. Manche verdienen nicht einmal den Mindestlohn.
Wir sind hier noch nicht bei. Wir sind hier noch nicht bei Tutorial. Und wir haben auch keine Kamera dabei. Also wenn man das jetzt gesehen hätte, okay. Wie er das hier macht, wunderbar.
So, wir müssen jetzt langsam mal zu unseren Themen kommen. Wir haben ja gesagt, es wird eine sommerlich leichte... Ja, wir sind früh am Morgen, also wir waren noch nicht im Biergarten oder sowas, sondern
möchtest
wir sind einfach von der Sonne inspiriert. Ja,
auf jeden Fall.
Also, ich hätte auch...
Möchtest du anfangen mit deinem Bullenbären?
Ich fange jetzt mal mit deinem Bullen der Woche.
Gut.
Ja, und zwar ein Unternehmen, das mir sehr am Herzen ist. Das habe ich auch schon mal vorgestellt. Haben wir auch schon mal als Thema eine Aktie. Es geht letztendlich geht's um die Aktie, ja? Es ist
ich fürchte ja schon.
Die Rocket Internet Aktie. Und ich bin sowohl von Unternehmen, von der Aktie, wie auch vom Unternehmenschef überzeugt. Und was ich, letztes Jahr haben wir schon mal
diskutiert,
auch mit einer Wette. Damals stand die Aktie bei 26 Euro. Ich erinnere mich, dann habe ich gesagt, die wird steigen.
Das
Wette
tat sie auch.
Habe ich dann,
die stieg,
die stieg dann über
30
und dann fiel sie wieder auf unter 20 ab.
Ja.
Und jetzt steht sie bei 24 und hat sich also von diesem unter 20 wieder berappelt und liefert momentan wirklich einen Newsflow, einen sehr guten Newsflow. Und ich sage es jetzt gleich zum Beginn. Ich bin auch in der Aktie investiert. Also falls jemand... Es ist natürlich ein gewisser Interessenskonflikt, sage ich ganz offen, ne? Aber ich bin ja deswegen investiert, weil ich sozusagen von dem Unternehmen überzeugt bin. Und das nur zur Information. Und die Geschichten, die es jetzt da gab, weswegen es eben den Bulle der Woche gab, sind verschiedene gute Nachrichten. Gestern zum Beispiel wurde angekündigt, dass der Online-Modehändler Global Fashion Group jetzt in Frankfurt an die Börse gehen will demnächst. Und Rocket Internet hält an diesem Unternehmen 21% der Anteile. Die Global Fashion Group, GFG nennen wir sie jetzt einfach mal abgekürzt, die ist ja sozusagen das Zalando für die Entwicklungsländer. Die ist unterwegs für die aufstrebenden Länder, Emerging Markets, Osteuropa, Asien und Brasilien, in 17 Ländern, glaube ich, insgesamt mittlerweile, und verkaufen da eben Mode- und Lifestyle-Produkte. Die Märkte dort sind für diese Produkte ja noch absolut die Online-Märkte in den Anfängen. Das ist eben noch viel früheres Stadium als hierzulande, und deswegen hat man halt doppelte Wachstumschancen, sowohl das Online-Wachstum als auch natürlich das Wachstum dieser aufstrebenden Länder, die, wo natürlich immer mehr Menschen dann sozusagen in die Mittelschicht aufsteigen und konsumfreudig werden und dann natürlich häufig auch gerade im Bereich Mode auch ja zeigen wollen. Das sind ja aufstrebende Schichten, die dann auch zeigen wollen, dass sie jetzt was leisten können und Markenprodukte, was auch immer, kaufen, dafür gern Geld ausgeben und konsumfreudig sind. Ja. Und deswegen ist man da gut positioniert mit dieser Global Fashion Group. Erst vor wenigen Wochen gab es ein anderes IPO aus dem Hause Rocket Internet, nämlich Jumia, so afrikanisch Jumia. Aus Afrika, das Amazon Afrikas, sind in New York an die Börse gegangen.
Amazon das war fast Zalando, nein, der Schwellen.
Ja,
kann ich kaufen? Ich kaufe mal schnell. Nein, nicht dich kaufen.
Die Aktie,
so wie du es gerade erzählst. Aber, ich meine, ich habe gerade im Kopf zusammengerechnet, was es wert sein müsste. Das Amazon und das Zalando.
Und das kriegst du für 24 Euro. Und dann, ich sag's dir gleich, was du noch dazu kriegst. Und noch ein Aal. Du hast jetzt den ersten dicken Fisch und noch einen dicken Fisch. Und dann gebe ich dir noch. Pack dir noch was rein in die Tüte. Komm gleich. Wir sind noch nicht fertig mit unserer kleinen Verkaufsveranstaltung. Ja. Nein. Du kannst ja gleich Wasser in den Wein schütten. Ja? Aber nur noch mal ganz, das war ein ähnlicher, nicht ganz so gehypt wie Beyond Meat, aber ähnlich. Bei $14.50 an die Börse gekommen und dann auf $45 hochgeschossen und dann wieder auch abgeschmiert, teilweise unter $20, weil dann wieder ein böser Shortseller kam und rumgemäkelt hat. Das ist angeblich sozusagen unterschiedliche Prospekte zum Börsengang gab und so weiter. Citron Research hat sich da sehr negativ geäußert und die wetten halt dann auf den fallenden Kurs. Ne? Die haben natürlich ihr eigenes Interesse dann auch. So. Jumia sind in 14 Ländern Afrikas aktiv und natürlich, das ist ja auch ein absoluter Wachstum, sind, haben Food-Lieferdienste, Immobilien, Logistik, Hotel, Flugbuchungen und dergleichen. Also wirklich so dieses ganz große Online-Portfolio und wachsende Märkte Afrika noch viel stärker der Fall als in anderen genannten Ländern. So, dann gab es bei Rocket Internet, jetzt gibt es noch was. Ja, letzte Woche die Zahlen zum ersten Quartal, die sind sehr gut ausgefallen, besser als erwartet, Umsatzgewinn kräftig gestiegen und vor allem der Cash-Bestand ist nochmal gestiegen, weil Rocket hat sich...
In Zeiten von Minuszins ist Cash-Bestand...
Rocket Internet hat... sich von weiteren Beteiligungen, die haben ja so die Strategie, dass sie immer wieder größere Firmen an die Börse bringen und dann eben auch teilweise oder ganz teilweise verkaufen. Und jetzt haben sie inzwischen 3,1 Milliarden Euro Cash auf der Seite. Und dann haben sie ja noch die börsennotierten Beteiligungen, eben die genannten, 5 erfolgreiche Börsengänge hat man gemacht. Jumia, Delivery Hero, HelloFresh, Home Westwing. Von manchen hat man sich jetzt komplett verabschiedet. Die waren Mitte Mai noch ungefähr mit 1,3 Milliarden bewertet. Ein paar hat man jetzt verkauft. Ich habe jetzt keine ganz aktuellen Zahlen mehr gesehen. Ich sage jetzt mal, ich denke mal, vielleicht
komm,
sind
mach einen Strich drunter
aktuell
und sag jetzt
eine Milliarde. Sag mal,
unter, eine Milliarde.
Eine Milliarde, grob geschätzt. Das kann auch weniger sein. So, dann haben sie 3,7 Milliarden sozusagen Cash.
Ja. 4,7, ich zähle mal mit.
3,1 Milliarden. Also okay. Eine Milliarde und dann, sagen wir mal, 900 Millionen. Ja. Okay. Ganz konservativ, vorsichtig geschätzt. 3,1 Milliarden Cash gibt 4 Milliarden insgesamt. Und die Marktkapitalisierung an der Börse sind bei 3,7 Milliarden.
So.
Kriegst du 300 Millionen geschenkt. Alter. Und jetzt packe ich dir noch,
du den Chef
hier
noch,
auf meinem Fischmarkt.
Den Chef noch oben drauf.
Nein, nicht
den gibt's
Chef.
Auch noch. Die kluger 100, Kopf.
Die haben nochmal 100 kleinere Beteiligungen an kleineren Startups, die noch überhaupt nicht in dieser Rechnung mit drin sind. So, und was Würdest du jetzt tun mit so einer Aktie? Ja, würdest du die vielleicht gegen Beyond Meat eintauschen?
Ich erinnere mich noch.
Möglicherweise bei Beyond Meat kriegst du dafür gerade mal ein Burgerrezept, ja? Ja, für den Preis. Noch nicht mal, ne? Also zahlst du das Doppelte für ein Burgerrezept. What the
Bulle.
So, also von daher finde ich das eine interessante Aktie. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, ich bin auch selber investiert. Und,
aber wenn du erfolgreich wie der Defner werden will, musst du den Defner kopieren und dann kommt er gar nicht dran vorbei.
Aber immer auf eigenes Risiko sowieso, kann auch immer abschmieren. Also wie gesagt, die Aktie hat auch schon nachgegeben, obwohl sie so gut aufgestellt ist. Aber ich glaube, irgendwann wird das Potenzial dieser Aktie entdeckt werden.
Zur New Economy Zeit war es auch immer so üblich, dass die Unternehmen höheren Cashbestand hatten, als in der Börse wert waren, weil einfach damit gerechnet werden musste, dass die halt weiter wirtschaften und möglicherweise mit dem Cash was Unvorteilhaftes anstellen. Das ist halt das Problem. Das ist
ja der Unterschied, ob du ein operatives, verlustreiches Geschäft betreibst, zum Beispiel ein Unternehmen, das Biotech-Unternehmen, die eine wahnsinnig aufwendige sozusagen Forschung betreiben müssen und über Jahre hinaus ihre Medikamente nicht am Markt bringen, sondern erstmal 10 Jahre forschen müssen. Die brauchen natürlich Cash, damit sie das finanzieren können oder was weiß ich, wie Tesla irgendwie eine Produktion aufbauen müssen, was auch immer. Aber ein Beteiligungsunternehmen sozusagen muss natürlich immer wieder nur in neue Beteiligungen investieren. Und was jetzt mit dem Cash passiert, ist die große Frage. Am Donnerstag ist übrigens Hauptversammlung, Donnerstag, 6. Juni.
Hoffentlich genug Stühle.
Und
wir erinnern uns an diese Geschichte.
Da hat der Chapitz rumgemeckelt, dass es nicht genug Stühle gab. Ja? Vielleicht diesmal ein bisschen mehr, vielleicht kommen ja auch mehr. Ja? Und vielleicht sagt ja dann Oliver Samwer auch, was er mit dem Cash vorhat. Manche spekulieren ja auf eine Sonderausschüttung, eine Sonderdividende, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber auf der anderen Seite, Startup-Unternehmen ist dazu da, in Startups zu investieren. Momentan schmieren ja teilweise die Preise wieder ab. Da hat man ja auch gute Kaufchancen dann. Ja.
Sehr schöner Bulle.
So.
Prima.
Gar nichts zu meckern, oder?
Ich meine, ich finde immer diese Beteiligung, die du uns immer so anpreist, dann haben sie, die hätten doch diesen Online-Möbelhändler, wo irgendwie, es war doch auch der beste Möbelhändler der Welt.
Irgendwann
haben wir festgestellt, so doll war er doch nicht.
Ja, gut, von Westwing haben sie sich übrigens getrennt.
Ja, diese Beteiligung, bin mir nie sicher, ob die alle die Qualitäten mitbringen, die du denen hier zuschreibst.
Nein, aber es ist richtig, aber das ist ja auch Startup-Business funktioniert ja folgendermaßen, dass du irgendwie dir 10 Startups kaufst und vielleicht werden 2, 3 davon ein Renner, ein Knaller. Ja, und da musst du immer auch ein paar Pleiten in Kauf nehmen. Das ist sozusagen einfach die Kunst des Venture Capitals, dass du auf verschiedene Pferde setzt und dass ein paar richtig erfolgreiche Rennpferde werden und so ein paar lahme Krücken auch im Stall mit dabei. Ne? Also nicht jeder Treffer ist ein Gewinn. Aber dafür hast du bei denjenigen, die erfolgreich werden, das Jumia, das Amazon Afrika, was auch immer. Also wenn das erfolgreich wird oder und sie haben ja schon, ich meine, Zalando kam ja auch aus dem Hause der Samwer-Brüder, haben wir schon bewiesen, dass sie mit Zalando so ein erfolgreiches Geschäft aufziehen können und haben sich es quasi selber kopiert und machen das Ganze in den Entwicklungsländern. So, das war ein bisschen länger, mein Bär wird ein bisschen kürzer.
Echt? Mein Bulle? Jetzt komme ich zu meinem Bullen. Ja, ich mache mich ein bisschen anheischig mit den Podcast-Hörerinnen und Hörern. Ja, weil nämlich mein Bulle der Woche sind nämlich die Podcast-Hörerinnen und Hörer.
Im Gegensatz zum Defner, der immer das Publikum beschimpft. Ja, nein, schleimst du dich wieder ein.
Ja.
Oh, genau. Ich höre schon die Schleimbrühe runterlaufen. Ja.
Und die sind nämlich nicht nur uns treu, was ja schon ein Grund wäre, sie zum Bullen der Woche zu machen, sondern sie legen auch das Geld für den Nachwuchs ordentlich an. Und das tun nämlich nicht alle Deutsche. Und deswegen bin ich darauf gekommen. Mhm. Es gab nämlich eine neue Studie von DK.
Umgekehrt negativen.
Überhaupt, aber ich habe letztens jemanden auf der Straße getroffen, der hat erzählt, der wollte für seine Kinder was machen und dann ist er zur Sparkasse gelaufen und die hatten nur diese klassischen Sparkassenbriefe und dieses Prämiensparen, was man da alles kennt. Mhm. Und dann hat er gesagt, nee, ich will hier ETF-Sparplan und das für lau. Und haben die gesagt, hab ich nicht. Und dann ist er woanders hingegangen und hat es für seine Kinder da gemacht.
Sehr gut.
Ja, und deswegen, und jetzt gibt es eine Studie von DK, das ist jetzt die Fondsgesellschaft der Sparkassen. Und die haben rausgefunden, dass die Deutschen für die Kinder immer noch falsch anlegen. Das machen sie seit Generationen. Und schlechtes Anlegen wird sogar vererbt. Die haben gefragt unter Deutschen, erstmal, legt ihr Geld für eure Kinder an und wie macht ihr das? Und das Positive ist, 1/3 der Deutschen legt für seine Kinder an. Aber das Dritte, was anlegt, macht es halt falsch. Und das über alle Generationen. Und das ist faszinierend. Nämlich über 50-60% aller Generationen, ob jetzt Generation Z, Millennials, Generation X oder Babyboomers, haben immer für ihre Kinder irgendwelche Zinsprodukte gemacht. Mhm. Das ist wirklich, gerade in Zeiten, wo es nichts mehr gibt dafür, ist es faszinierend. Und nur 20-30% innerhalb aller Generationen haben in solche Produkte, wie wir hier empfehlen, ETF-Sparpläne oder Aktien oder so weiter gemacht. Und gerade bei Kindern hast du ja einen langen Anlagezeitraum und dann kannst du ja eigentlich auch mal so Schwächephasen wie jetzt ganz locker verkraften. Und warum das auch frustrierend ist, liegt ja daran, dass die Zinsen runtergegangen sind. Das haben die jetzt auch ausgerechnet, die haben gesagt, wenn du 1980 so einen Prämiensparplan gemacht hast, 50 Euro Einzahlung, hattest du nach 18 Jahren immerhin 17.500 Euro zusammen. Das liegt daran, dass früher noch die Zinsen bei ungefähr 5% gelegen haben. Wenn du aber heute das Ganze machst, hast du gerade nur eine Rendite von 0,9% in diesen ganzen Produkten und da bräuchtest du 26 Jahre, um auf den gleichen Betrag zu kommen. 26, also 8 Jahre müsstest du für dein Kind länger sparen, wenn du so falsch sparst. Und wenn du jetzt überlegst, wo du 0 kriegst, dann müsstest du sogar 30 Jahre sparen, um so viel zu kriegen wie ein Kind, wo du 1980 in so einem Prämiensparplan gemacht hast. Also 12 Jahre länger. Und deswegen sagen wir, wir wollen hier ETF-Sparpläne für Kinder. Das ist relativ einfach. Lass mich raten.
Du hast einen jetzt ausgerechnet, was mit einem Sparplan rausgekommen wäre.
Soll ich dir sagen? Ja. Ich habe einen einfachen Sparplan ausgerechnet. Da hast du nach 18 Jahren und ungefähr 7% Rendite.
Du bist immer vorsichtiger mit den Renditeerwartungen.
Ja, wir wollen ja nicht zu optimistisch sein. Da hast du nach 18 Jahren 21.000.
Wahnsinn, mit 50 Euro.
Mit 50 Euro.
Und dann kannst du dann locker ein Studium finanzieren oder andere.
Ganz genau. Menschen. Ich meine, in Amerika kannst du damit nicht studieren, aber in Deutschland, wo es ja immer noch umsonst ist, kannst du das machen.
37 Semester einfach so studieren kann.
So lange wirst du nicht mit den 21 auskommen. Aber auf jeden Fall ist es relativ einfach. Du kannst ja bei fast allen Banken so ein Kinderkonto eröffnen. Das sollte man auch machen, weil du dann nämlich den Sparerfreibetrag von 801 Euro nutzen kannst. Der Nachteil ist, was heißt der Nachteil? Das Geld gehört dann definitiv dem Kind. Und wenn es 18 ist, kannst du darüber verfügen, ob du das willst oder nicht. Also das ist halt der Nachteil, wenn man so ein Kinderkonto anlegt, was wirklich auch steuerlich auf das Kind geschrieben ist. Aber das ist
auch ein Vorteil, dass man diszipliniert sich auch selber, dass man dann nicht dem Kind in die Kasse greift und sagt, jetzt bin ich gerade mal klamm und muss mir ein neues Auto kaufen und so.
Das Kind, und das Kind kann Geld. Einen auch dann verklagen, wenn du schlecht angelegt hast. Aber wenn du jetzt mit dem ETF-Sparplan das machst,
für schlechte Anlage kann man auch schon verklagt werden.
Das nicht, wenn es dein Geld ist, sondern wenn du jetzt...
Sparer sollte mal verklagt werden.
Nehmen wir an, du hast Opa oder Oma, haben 50 Euro gespendet und du hast das halt für das Kind schlecht angelegt. Dann kann das Kind sagen, das ist schlecht gewesen. Und deswegen, aber auf jeden Fall sollte man das machen mit so einem Sparplan. Man kann es bei jeder eigentlich Online-Bank kann man das tun. Bei Comdirect gibt es sogar 25 Euro noch Zuschuss dafür. Es gibt ja auch verschiedene Apps. Ich bin ja hier der große Oscar-Fan, wo du das einfach mit anlegen kannst. Also was du auch immer machst, es gibt verschiedenste Sachen. Musst du einen Sparerfreibetrag mit anlegen und dann hast du das. Und dann hast du so einen einfachen Sparplan. Und ich habe heute die neuesten Zahlen kamen, wie viele Leute auf ihren Giro- und Tagesgeldkonten haben. 2,33 Billionen gammeln da rum. Ohne Zinsen. Und deswegen sage ich, mein Bulle der Woche, unsere Podcast-Hörer, die, wenn sie es noch nicht gemacht haben, für die Kinder das richtig zu machen, sollen sie es spätestens jetzt tun.
Ja, und für sich selbst natürlich sowieso, ne?
Ja, unbedingt. Ja, aber du kannst es halt für dein Kind auch machen.
Ja, wunderbar.
Ich finde es nur faszinierend, dass die Leute auch für ihre Kinder so schlecht anlegen. Ja.
Es ist der Wahnsinn, dass immer noch so viel Uninformiertheit in Deutschland und daran krankt halt auch sehr viel, auch politisch, dann eben dieser ständige Neid und deswegen natürlich auch mal dieses weiter Auseinanderdriften der Vermögensschere, ja, weil die kleinen Leute vielfach halt ihr Geld einfach schlecht anlegen und wenn sie auch mit kleinen Beträgen Aktiensparplänen investieren würden, dann kollektivieren wir auf diese Weise unsere Volksunternehmen.
Das hat uns auch der angehende Lehrer geschrieben, der meinte, in der Schule wären ihm Aktien so ein bisschen madig gemacht worden. Aktien hätten als kapitalistisch und schlecht und Zocker und irgendwas gegolten und man muss einfach dieses Denken, muss man aus den Köpfen rausbringen, sagen, Aktien heißt in Zukunft investieren und wenn man breit in der ganzen Welt anlegt, das hat man leider, irgendwo auf der Welt, wird es eine Zukunft geben. Man muss nicht auf deutsche Autoaktien unbedingt sein Geld wetten, aber wenn man es weltweit anlegt, hat man halt die
das
ganzen
Trends,
die
es gibt. Das ist ja leider häufig der Fall. Ich muss sagen, da habe ich andere Erfahrungen gemacht und das hat mich dann auch gut geprägt. Auch,
warst du nicht deutsche Bankaktionär?
Ja, genau. Unser Wirtschafts- und Rechtslehrer im Grundkurs Wirtschaft und Recht.
Ja, hast du ihn verklagt? Nein, das war. Ja.
kam ja wieder. Ich habe es ja dann
Deutsche Bank Jahren. Ist unter deutsche 6 Euro jetzt gefallen.
Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja. Aber damals hat er gesagt, mit der Deutschen Bank könnte er gar nichts falsch machen. Die ganze Klasse hat die Deutsche Bank Aktien gekauft. Und vorher haben wir aber dieses Handelsblatt Börsenspiel gemacht mit den Sparkassen zusammen. Das war wirklich super. Und da konnte man einfach mal, weiß ich nicht mehr, aber da konnte man einfach mal so spielerisch ausprobieren und das gibt es ja immer noch. Es gibt ja auch so viele so Börsenspiele immer wieder mal, kann man auch mal gut mitspielen und sich ausprobieren. Wichtig ist einfach mal so ein bisschen Blut zu lecken und wenn man da mal anfängt und das haben wir ja an vielen Protagonisten hier auch aus der Wetterredaktion beobachtet, dann kann man gar nicht mehr genug.
So, jetzt kommen wir noch zum Bär.
Eines meiner Lieblingsthemen, ja, die haben auch schon ein paar Bären bekommen von dir und von mir. Ja, Venezuela, hurra! Oh. Völker hört die Signale. Hallo Herr Kühnert, bitte gut aufpassen. Der folgende Beitrag ist unter anderem Ihnen gewidmet und den Verstaatlichungssinn.
Den Kühnert duzt du nicht?
Den Kühnert duze ich nicht. Das ist vor Genossen habe ich immer höchsten Respekt. Ja. Also Venezuela, die dortige Notenbank hat jetzt mal wieder zum ersten Mal nach 3 Jahren offizielle Inflationszahlen herausgegeben, hat mal ein bisschen länger rechnen müssen und ist dann auf 130.060% gekommen, damit es nicht so gerundet aussieht. Mhm. Weißt du, haben nicht 130.000 gesagt, sondern 130.060, ja, für das Jahr 2018. Das klingt schon mal sehr viel, wahnsinnig viel. Ja. 130.000 Prozent Inflation. Aber offenbar ist es eine totale Untertreibung und eher eine Bilanzfälschung, denn der IWF, der schätzt für das vergangene Jahr 2018 mehr als das Zehnfache, nämlich 1.370.000 Prozent Inflation für Venezuela im Jahr 2018 schätzt der IWF. Und für 2019 übrigens schätzt der IWF eine Inflation von 10 Millionen Prozent. Also das ist wirklich eine absolute Komplettentwertung des Geldes. Ne? Und wir wissen, Venezuela steckt in einer schweren Wirtschaftskrise mit dramatischen Versorgungsengpässen, die sich natürlich daraus ergeben. Nahrungsmittel, Medikamente sind knapp und es gibt deswegen auch einen Machtkampf zwischen dem sozialistischen Präsidenten Maduro, ja, dem und seinem Vorgänger Hugo Chavez. Hat man die ganze Misere zu verdanken. Trotzdem schafft es irgendwie Guaido nicht irgendwie zu putschen und die Macht zu übernehmen. Ja. Ja, so viel und nochmal zur Erinnerung, das ölreichste Land der Welt. Ja, das richte der Sozialismus an. Nochmal Herrn Kühnert zur Erinnerung. Weil, ne, die SPD ist ja gerade auf Richtungssuche. Krass, was da passiert ist mit Nahles, ne?
Der Kühnert hat noch nicht abgesagt, dass er Chef
hat noch nicht abgesagt.
Viele haben ja schon gesagt, nee, wollen wir nicht, der SPD-Chef. Vielleicht willst du ja, willst du es machen?
Nee, SPD-Chef wirklich nicht. Die würde ich sofort enteignen. Ja.
Okay, gut, vielen Dank für diesen.
Aber von Lucke, unser, ich habe ja gestern auch ein paar Stunden moderiert, dann wieder bei den Weltnachrichten. Ja. Wenn es dramatische Lagen gibt, da helfe ich da auch mal mit aus. Und von Lucke, unser Politikexperte, der meint ja, seine Vorstellung für als SPD-Chef wäre das Duo Schwesig und Kühnert. Also Doppelspitze. Ja.
Hat nicht Schwesig auch abgewunken? Nee, Malu 3 hat abgewunken.
Wir haben irgendwie schon alle mehr oder weniger, die jetzt im kommissarischen Trio sind. Das aber man
nicht
kann
so
ja mal schon seine Meinung ändern. Ja.
Was meinst du, nach dem grünen Vorbild? Eine
Doppelspitze. Das wär's. Ja, glaube ich schon.
Die Zeit Mann, Männlein, Weiblein, das wäre
ja,
doch cool. Das
Sozialist und nicht ganz so Sozialist. Ja.
Oh, komm, das ganze Kühnert,
Spektrum. Ja, jetzt, aber Kühnert, ich meine, der ist ja noch nicht grün in deinen Ohren. Ja.
Gut, kommen wir zu meinem Bären, bevor wir jetzt hier wieder politisch werden.
Ja.
Bär der Woche von mir.
Die
CO2-Kompensation. Mhm. Viele Menschen, die ja jetzt in den Urlaub fliegen, tun das ja mit schlechtem Gewissen und sagen sich, oh, da verbrauche ich ja ganz viel CO2 oder puste es in die Luft. Und dann kommt ja diese wunderbare Idee, sie können hier kaufen sozusagen eine CO2-Kompensation. Und dann hab ich mal geguckt, wie funktioniert das denn und ist das denn gut? Und da gab es einen großen Artikel jetzt vom Recherchenetzwerk ProPublica und die haben sich das mal angeguckt, sind nach Brasilien gefahren, haben geschaut, was passiert denn mit dieser CO2-Kompensation und ist das mehr als nur ein Ablasshandel? Also es ist ja so, du fährst irgendwo hin, dann gibst du es auf eine Webseite ein, dann sagen sie, okay, du musst so und so viel CO2 hast du ausgestoßen und jetzt musst du so und so viel Zertifikate kaufen, um das wieder gut zu machen. Und dann geht der Anbieter, der das anbietet, geht dann nach Brasilien und sagt, dieser Regenwald, der da steht, den wollt ihr jetzt abholzen, aber liebe Freunde, wir geben euch dafür jetzt die Kohle aus dem Ablasshandel. Und dann lässt du den Wald bitte stehen und dann bleibt das CO2, was dann der Defner oder der Chapitz oder wer auch immer zusätzlich in die Luft gepustet hat, bleibt dann in den Bäumen gebunden und damit ist der Ablasshandel fertig. Und die haben jetzt festgestellt, das Recherchenetzwerk, dass halt viele Bäume zwar dann da stehen bleiben, aber an anderer Stelle einfach gerodet werden. Das ist einfach überhaupt nicht so wirkungsvoll und so wirklich effektiv ist, wie man sich das vorstellt, dass dann wirklich auch der Baum da nachhaltig stehen bleibt, sondern es wird halt dann einfach an anderer Stelle gemacht oder es werden halt irgendwie andere politische Deals damit gemacht und deswegen ist es nicht die richtige Art. Und das zweite Problem, was auch da herrscht, ist, die Leute, wenn sie denken, oh, ich bezahle dafür,
dann gehen sie einfach damit um, viel mit einer größeren Nonchalance. Es gab es mal bei einer Kita, haben sie mal Gebühren dafür genommen, wer sein Kind später abgeholt hat. Und da dachten sie, wenn ich jetzt 5 Euro für jede angefangene halbe Stunde einsacke, dann kommen die Leute pünktlich. Aber es war genau das Gegenteil. Die Leute haben gesagt, ich zahle jetzt dafür. Und dann kamen sie alle wie selbstverständlich später und haben gesagt, ich zahle dafür und dann kann ich einfach später kommen. Und das ist wohl beim CO2-Handel ähnlich. Und es gibt sogar Anbieter, die sagen, wenn du 6 Euro im Monat bezahlst, dann kannst du dein Auto ungeschehen CO2-mäßig machen. Also solche unseriösen Sachen gibt es. Und dann habe ich selbst mal geguckt, wenn ich jetzt nach Rom fliege mit der Familie, habe ich bei einem Anbieter 2,1 Tonnen ausgestoßen, beim anderen 2,9 Tonnen. Also es war noch nicht mal, je nach Anbieter sind auch ganz unterschiedliche Ablasszahlungen. Bei dem einen muss ich 66 zahlen, bei dem anderen die 44 zahlen müssen. Also auch da ist unter den Anbietern völlige Unklarheit, was jetzt das richtige Maß ist. Und deswegen sage ich, lieber eine CO2-Steuer oder ein anderes Instrument als diese komische Form von Gutmensch-Ablasshandel, wo ich denke, ach, ich tue ja was, was dann aber nicht wirklich so gut funktioniert. Und deswegen mein Bär der Woche, die CO2-Kompensation.
Sehr guter Bär. Sehr gut, sehr vernünftig. Ja, und wir sind ja hier für eine CO2-Steuer. Und vielleicht
lieber Reduktion als irgendeine Art.
Und vielleicht kann man das ja aber irgendwie auch nochmal mit dem Emissionshandel verbinden, dass man noch ein bisschen mehr marktwirtschaftliche Instrumente reinbringt. Und ich finde, da hat man so viele Instrumente.
Es gibt keine Kerosinsteuer. Ja. Die ist null. Wenn du fliegst, musst du keine Kerosinsteuer.
Und auf der anderen Seite musst du die sozusagen erneuerbare Energieumlage auf deinen Strom, der den Strom teurer macht, dafür, dass du sozusagen erneuerbare Energien, das passt doch alles gar nicht zusammen. Dann lieber den sozusagen Alternativstrom billiger machen und fördern und ÖPNV, öffentlichen Personennahverkehr fördern und so weiter. Da könnte man so viel Gutes machen mit dem Geld.
Und Kerosin vielleicht auch mal eine Steuer drauf machen.
Ja, genau.
Die ist bei null. Ja. Null.
Weil man halt immer Angst hat, dass das international dann nicht geht.
Dann
tanken
die
Bösen,
halt irgendwie in Polen.
In Dubai, vor allem bei den Emiraten und so weiter. Ne? Also das ist natürlich, es ist schwierig, aber irgendwie einer muss halt auch mal vorangehen. Ne? Es ist,
aber so wird es zumindest nichts. Also stimmt, diese Kompensationssachen, ich fand...
Und echter Ablasshandel, ne? wie damals bei der katholischen Kirche, wo man einfach...
Den Beichtstuhl geht.
Nicht in Beichtstuhl, sondern Ablasshandel war ja, bevor Luther kam, gab es ja diese, wo sie ihre Prachtbauten in Rom finanziert haben mit richtigen Ablassbriefen. Wenn das Geld im Gaskasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Oder man konnte übrigens auch bei der katholischen Kirche, ich bin mal in den Jakobsweg gegangen, und da habe ich auch Ablassbrief dann bekommen. In Latein habe ich zu Hause so eine Urkunde, kann ich dann am Himmelspforte vorlegen und sagen, hallo, habe ich einen Jakobsweg gemacht, weißt du, kann ich hier rein?
Ja, habe ich aus den Deutschen erst noch eine gute Anleger gemacht und dann hast du sogar noch
einen Punkt. Alles richtig. Auch schon.
Alles richtig. Wunderbar, wie viel hast du bezahlt?
Jakobsweg sollte man unbedingt machen.
Wie viel hast du bezahlt?
Für den Ablass? Ich bin den Jakobs, ich bin gepilgert.
Ach so, für die Pilgerei, du musst es noch nicht mal zählen.
Pilgern ist quasi eine Leistung. Ja? Aber musst du natürlich schon mit deinem Pilgerpass hier Stempel nachweisen, dass du ihn auch ganz gegangen bist.
Ach so, und dann hast du den Ablass.
Pilgern ist eine wunderbare Erfahrung. Also Jakobsweg kann ich jedem nur wärmstens empfehlen, der irgendwie so mal an so einer entscheidenden Schwelle des Lebens steht und sich
mit
den Fragen des Lebens auseinandersetzen will, dann geht man und wandert. Also vom Pilgern ist keine schlechte Idee.
Was hast du neu? Was war deine Erkenntnis, als du wiederkamst?
Ganz viel, ganz viel. Kann ich, das ist eine extra Folge.
Okay, sehr gut. Aber du hast ja schon angesprochen, Rom hast du ja schon eben, was im alten Rom es so üblich war, dass man den Ablasshandel macht. Wir haben jetzt unser Thema, Italien. Das hat sich ja mit einem Schlag wieder zurückgemeldet nach der Europawahl, die ja die Kräfteverhältnisse in Italien wirklich durcheinander gebracht hat. Matteo Salvini, der Lega-Chef, rennt jetzt mit stolz geschwellter Brust rum, weil seine Partei ja den Stimmanteil verdoppelt hat und sein Koalitionspartner hat hat herbe Verluste hingenommen. Das bringt natürlich so eine gewisse Unsicherheit in diese Regierung hin. Und aber was viel dramatischer ist, er hat sich gleich mit relativ vielen EU-Institutionen angelegt. Er hat es mal der Kommission gesagt, wir machen Schulden so viel wir wollen, ihr könnt uns Briefe schicken, das ist uns egal. Also hat er schon mal die Schuldenregeln außer Kraft gesetzt. Zur EZB hat er gesagt, wisst ihr Freunde, ihr solltet mal für unsere Schulden bürgen, weil es kann ja nicht sein, dass wir hier 2,7 Prozentpunkte mehr bezahlen als die Deutschen für unsere Anleihen. Das ist doch völlig schwachsinnig. Macht das auch mal. Und dann hat er auch noch, das Parlament hat jetzt so eine Art Mini-Bots verabschiedet. Da ging es darum, Mini-Bots sind ja so kleine Staatsanleihen. Und die Italiener dürfen ab jetzt ihre Schulden, die sie bei Unternehmen haben, man muss so wissen, der Staat in Italien hat relativ viele Schulden bei kleinen Unternehmen, Und die dürften sie jetzt in sogenannten Mini-Bots zahlen. Das sind so kleine Schuldscheine in 100er-Stückelung. Und die Gefahr besteht darin, wenn du erstmal so kleine Schuldscheine ausgibst, die werden dann auch wieder akzeptiert bei der Steuerzahlung, dass du so eine Art Parallelwährung da einführst und dass du dann so dich aus dem Euro so ein bisschen rausstehlst oder was auch immer. Ich glaube zwar nicht dran, dass dieses Instrument jetzt sofort gezogen hat, aber was man sieht, diese drei Sachen mit der EU-Kommission, mit der EZB und jetzt diese Mini-Schuldscheine, man sieht halt, dass die Italiener irgendwie auf Konfrontationskurs mit Europa gehen und das wird ihnen nicht gut tun. Wir haben das im letzten Jahr schon mal im November, da gingen ja die Märkte auch dann die Italiener mit höheren Zinsen bestraft und das ist eigentlich der sichere, die sichere wirtschaftliche Verlust. Und deswegen sage ich, lieber Däffner, Italien, das wird nichts Gutes und bin gespannt, ob du jetzt irgendwas Positives abgewinnen kannst.
Ich werde jetzt bestimmt nicht den Salvini verteidigen, keine Angst. Und ich glaube auch, dass es ein verheerender Kurs ist, auf dem Salvini da ist. Der ist jetzt halt quasi trumpisiert, ja, von seinem Wahlerfolg.
Hat sogar von
einem
Trump-Wahlprogramm gesprochen, was er umsetzen natürlich will. Schulden machen.
Nein, das ist die volle Trump-Nummer, der abzieht. Auch wieder natürlich auf die Notenbank schimpfen. Das macht Herr Trump auch wieder gerne sozusagen. Wenn es ökonomisch dann niedergeht, dann sind immer die anderen schuld. Bei Salvini ist es natürlich von Anfang an Europa gewesen und jetzt auch noch sozusagen die EZB und er wettert gegen alle, die sozusagen und ist damit natürlich jetzt mit diesem Kurs, mit diesem Polterkurs halt auch ganz schön aufgestiegen und ich meine, das einzig Gute ist, finde ich, dass die anderen Populisten, 5 Sterne waren für mich auch nicht recht viel besser, ja, das waren genauso Populisten, halt am linken Rand, die anderen am rechten Rand und die irgendwelche Versprechungen Freibier für alle gemacht haben, die einfach nicht bezahlbar sind und das zeigt auch, wie schnell Populisten auch wieder sinken können, im sozusagen Sterne von 5, selbst 5 Sterne können sinken und die haben sich halbiert sozusagen und die anderen haben sich jetzt halt verdoppelt, das Populistenlager ist von links nach rechts gewandert.
Aber immer noch über 50%.
Genau, ja, zusammen und aber auf der anderen Seite sind diese jetzt mittlerweile Spinnefeind und ich glaube nicht, dass diese Koalition noch lange hält. Das müssen wir jetzt mal sehen, der Ministerpräsident hat ja jetzt gestern sozusagen mit Rücktritt gedroht, Ministerpräsident Conte und er hat auch eben nochmal zum Beispiel dieses Defizitverfahren zum Anlass genommen und nochmal sozusagen gesagt, wir müssen hier diese ausufernde Staatsverschuldung sozusagen in den Griff bekommen und die Verhandlungen, die dürfen wir nicht zur Grundlage neuer Provokationen machen. Im Namen der Italiener mahnte er maximale Konzentration an. Also es gibt schon noch, es gibt Stimmen der Vernunft in Italien selbst, ja.
Aber
also
er ist keiner Partei angehörig, ist der Bürokrat, genau, der von beiden gewählt worden ist.
Der von beiden gewählt worden ist, genauso der Finanzminister Trier, der auch schon am Freitag letzte Woche gemahnt hat und einen Brief auch natürlich erstmal schreiben muss, dann die EU-Kommission und da wieder zurückhaltende Ausgabenpolitik in Aussicht stellt. Wir wissen, er hat auch nicht viel zu sagen, das ist leider das Problem, aber auch er mahnt und warnt. Es gibt dann auf der anderen Seite auch noch den Notenbankchef, der in Italien also deutlich warnt. Also es ist nicht nur die bösen Europäer, sondern auch im Land gibt es sehr viele Stimmen der Vernunft, die sagen, Leute, wir können nicht, also der Notenbankchef sagt, die Erhöhung des öffentlichen Defizits ist nicht der Weg, um Italiens Wirtschaft anzukurbeln, die Hoffnung auf eine vorübergehende Konjunkturstützung
aber
durch
Erhöhung des Details. Das ist ja die
so,
Frage.
Das jetzt ist nicht so. Und deswegen glaube ich, dass Salvini poltert, und aber er wird damit nicht durchkommen. Er wird bei der EU-Kommission nicht durchkommen. Morgen beginnt möglicherweise
das Defizitverfahren. Am Mittwoch, genau.
Und ich glaube, sie werden auch jetzt hart bleiben und härte signalisieren. Und wenn ihn das nicht zum Einlenken bringt und zu einer solideren Haushaltspolitik,
dann werden die Märkte das tun.
Die Märkte sind der schärfste Lehrmeister und ich glaube, dass ihn letztlich die Märkte zur Vernunft bringen werden, weil jetzt alles poltern gegen die EZB und ihr müsst unsere Schulden garantieren, wird nicht passieren. Auch die EZB wird nicht einknicken, weil dieses Drohpotenzial sozusagen, ich stürze jetzt wieder ganz Europa in die Krise, funktioniert momentan nicht, weil die Einstellungsgefahren momentan nicht so groß sind und deswegen werden ihnen eher seine Unternehmen und die Verbraucher aufs Dach steigen und so, hallo, wir können mit diesen überhöhten Zinsen, es wirkt die Konjunktur ab, wenn wir so überhöhte Zinsen zahlen müssen. Und deswegen glaube ich, dass es da Vernunft geben will, trotz des öffentlichen Polters. Und ein Wort noch zu diesen Minibots, ja, finde ich jetzt persönlich keine schlechte Idee, ehrlich gesagt. Ich finde das eben nicht, wie viele sagen, ja, das ist der Anfang vom Ende vom Euro, sondern das ist jetzt halt auch, du kannst ja Italien verbieten, sozusagen, ist ja im Prinzip nichts anderes als eben Staatsanleihen in Miniform, die halt dann einfach sozusagen ausgegeben werden. und mit dem Rechnungen bezahlt werden. Finde ich per se eine gute Idee. Und das wird dann der Markt, glaube ich, sehr schnell, sehr deutlich regeln, weil diese, glaube ich, Minibots dann natürlich sehr stark an Wert verlieren werden, wenn wir eben, also sagen, die werden sehr stark inflationiert werden. Und dann werden die Handwerker, die für den Staat arbeiten, schon schnell überlegen, ob sie die A akzeptieren oder ob sie B überhaupt noch für den Staat arbeiten wollen und sagen, Moment, wenn du mich mit einer Weichwährung bezahlst, dann suche ich mir lieber private Auftraggeber. Und so wird sich das auch marktwirtschaftlich dann regeln. Und ich finde das einen ganz guten Ausgleichsmechanismus. Deswegen steigt der Italien nicht aus dem Euro aus, weil sozusagen alle anderen Verpflichtungen, die Schulden und so weiter, die bleiben ja weiter bestehen in Euro. Und es ist im Prinzip dann nur eine Inflationierung und eine also derjenigen, die dann so mit diesen Minibots bezahlt werden, die werden natürlich dann sozusagen im Preis gedrückt. Und wenn
du meinst, jedes Land kann auch eine Parallelwährung zum Euro ausgeben.
Naja,
ich dachte, wir hätten unterschrieben, dass die einzige Währung, die gültig ist, der Euro ist. Jetzt gibt es schon Minibots, weiß nicht, was wir in anderen Ländern machen können. Also was der Vorteil ist, was ich auch sehe, ist, du hast dann halt abgewertet. Weil die Minibots werden wahrscheinlich im Wert wirklich fallen und dann hättest du endlich das, was Italien braucht. Die bräuchten einen schwächeren Euro. So, weil sie
aber ohne, dass du jetzt aus dem Euro aussteigen musst und ohne, dass du irgendwie sozusagen komplett, also so, und das kannst du ja, die Minibots werden ja nur von sehr wenigen akzeptiert werden. Italien wird doch nicht glauben, dass seine Ölrechnungen in Minibots bezahlt werden können.
Du kennst ja die Italiener, ne? Weißt du, wie die Italiener, dann wird geschachert, der eine muss Steuern zahlen, dann werden die Minibots zu dem Preis kommen, da wird ein Zweitmarkt entstehen.
Ist das so eine Art,
logisch.
Ja gut, aber das ist so eine Art interner Markt im Lande, okay, das ist dann ein gewisses marktwirtschaftliches Instrument. Oh. Okay, wir haben unterschrieben, dass der Euro das einzige Zahlungsmittel ist. Aber
schon?
Ja, manche zahlen auch mit Gutscheinen oder mit Bitcoins oder was auch immer. Gut, dann musst du auch den Bitcoin verbieten oder sowas. Ich finde das keine schlechte Idee, kein schlechtes Instrument.
Und du glaubst, dass so Italien auf die Beine kommt?
Ich glaube, dass das ein Ding ist, um nochmal zu regulieren und es auch nochmal wieder Disziplin in die Regierung bringt, weil ich glaube nicht, dass sie sehr viele finden, die dann für Minibots gerne arbeiten wollen oder sagen, na gut, Minibots kostet einfach 20% Aufschlag. Ja?
Also aber Italien ist wirklich, hat eine Verschuldung so hoch wie 1925 mit 133% des Wirtschafts. Sie haben in den letzten, seit 1992 haben sie immer einen Primärüberschuss gemacht. Also wenn du die Zinsen abrechnest, die du für deine Altschulden zahlen musst, waren sie im Plus seit 1992 bis auf 2 Jahre. Also sie machen alles und sie kommen einfach nicht von den Schulden runter. Das wird nicht funktionieren.
Aber das Hauptproblem in Italien
sind
nicht so sehr die Schulden, es sind vor allem die mangelnden Reformen. Und da müssen sie endlich ran. Und das ist das Problem dieser Regierung. Sie haben Reformen zurückgedreht, vor allem die Rentenreform. Jetzt, Salvini will ja jetzt eine Steuerreform machen. Das wäre ja per se eine gute Idee mit einer Flat-Tax für Familien unter 50.000 Euro Einkommen.
Ja, aber dann machst du erstmal wieder Miese.
Steuer.
Das Problem
dann
ist
machst du erstmal wieder, also Steuersenkungen wären grundsätzlich gut. Aber natürlich nicht in diesem Konstrukt, wie sozusagen wir senken alles, sozusagen erhöhen die Sozialkosten, diese Art Hartz IV, was sie eingeführt haben, dieses bedingungslose Grundeinkommen.
Gibt's auch.
Gibt's auch. Also Freibier für alle, das funktioniert natürlich nicht. Und da müssen halt dann die Märkte letztendlich regulieren. Und deswegen glaube ich, und wir wollten ja zu dem Thema wetten,
ja.
Das sozusagen, also du sagst ja, dass
ich würde dir einfach anbieten, dass der Zinsaufschlag in Italien, der ist ungefähr bei 10-Jährigen bei 2,7 Prozentpunkten, also die italienischen Staatsanleihen, die 10-Jährigen werfen 2,7 Prozentpunkte mehr als die deutschen, und ich würde sagen, das wird auch zum Jahresende noch bei dem Niveau sein. Das hieße Krisenniveau. So, und du würdest wahrscheinlich sagen,
das ist ein absolutes Krisenniveau. Ich wette dagegen und sage, möglicherweise wird es jetzt in den nächsten Wochen da noch ein bisschen Tumult geben und da schießen die nochmal über das Ziel hinaus sozusagen, also werden nochmal teurer, und dann werden die Märkte aber sozusagen die Politik zur Vernunft bringen. Möglicherweise gibt es sogar Neuwahlen in Italien, und dann wird man weitersehen, und ich glaube, dass dann am Ende des Jahres sozusagen das Zinsniveau auch in Italien wieder niedriger wird und sich angleicht. Wir haben momentan ein extremes Krisenniveau. Ach, meine 10-jährige Bundesanleihen unter 0% mit Minuszinsen, das ist ein absolute Krisenniveau, und sozusagen, das ist absolut übertrieben, und ich glaube, dass sich das dann auch wieder. Das Witzige ist ja auch, dass sozusagen italienische 5-jährige Staatsanleihen jetzt sogar noch.
Die einzigen, die im Plus, die einzigen, die noch was abwerfen, plus in Europa. Alle anderen, selbst portugiesische 5-jährige, sind im Minus.
Ja, das und ist vor allem griechische. Es sind sozusagen, muss für italienische Staatsanleihen jetzt mehr Zinsen zahlen als für griechische. Ja. Das zeigt aber auch die Fortschritte, die sozusagen den Roskow manchmal auch bringt für Griechenland, wenn es auch wirklich hart war.
Da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber es wäre die 66. Regierung, wenn sie neu wählen. Die haben im Schnitt seit dem Zweiten Weltkrieg jedes Jahr eine neue Regierung.
Ja, und das ist.
Italien hat. Gut.
Renzi wollte dieses gefixt. Ganze politische System reformieren und hat es leider nicht geschafft. Ja,
Matteo.
Ja, Matteo. Ja, so. Aber egal. Okay, Italien
Wetter
wird uns
haben
als
wir gefixt. Wetter haben wir gefixt. Thema
und 66 Regierungen in Italien, ja. 55 Podcasts haben wir absolviert, ja. Auch diesen sommerlichen.
Ja.
Und
wir würden sagen, reden Sie darüber oder redet darüber, dass auch andere Menschen in den Genuss dieser sommerlichen Unterhaltung kommen. Und
gerne mal Bewertungen auch bei iTunes, dass es bald nicht mehr gibt. Wie heißt es dann?
Das heißt, wo gibt's dann die Podcasts? Apple Podcast. Doch jetzt schon. Apple Podcast. Das ist schon extra, wenn du das neue System auf deinem Handy hast, dann ist es automatisch schon Apple.
Ach so, ist schon Apple. Genau, das ist auf jeden Fall der lilane Button.
Genau, der lilane Button. Ja, und dann alle Leute, die man trifft, sagen, mach mal den lila Button auf und gib da ein, ja. Defner und Chapitz.
Das ist wirklich schlecht ausgeschildert bei Apple, muss man sagen.
Ja, ist es. Ja. Aber das sollen die immer machen.
Genau.
Das
wäre eine gute Idee. Und da gern 5-Sterne-Bewegung sozusagen.
5 Sterne geben.
So. Und ansonsten sagen wir natürlich noch Tschüss und Ciao. Wir bleiben wie immer Bulle
und Bär,
Defner
und Chapitz.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie auf Aktien, Währungen, Indizes und Rohstoffe bei einem weltweiten Marktführer im Onlinehandel. Verlassen Sie sich auf 45 Jahre Trading-Expertise. Laden Sie sich jetzt die IG Trading App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis: 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.